Ey, die Iris, boah, die hat eine blaue Couch gehabt. Lecco mio.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 67.
Famous People.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple of Famous People mit ihrer Exzellenz Iris Gavritsch. Von der ich immer wieder diesen Ton höre, der gerade wieder so wunderschön kam. Immer wenn du lachen musst, klingst du jetzt so gerade.
Oh, mir ist leider ein bisschen schlecht heute. Ich sitze ja auch mit Magen-Darm-Tee. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Aufnahme wird. Ich gebe mir aber ganz viel Mühe.
Das ist deine Version von Lass mich zurück, die Mission ist wichtiger. Das ist so Aufopferung. Da ist es wieder. Oh Mann. Oh Gott. Damit das aufhört, können wir erstmal zu ernsten Themen gehen. Das hier wird eine Folge, an die man sich noch in Jahren erinnern wird.
Warum?
Ich weiß auch noch nicht genau, aber das hat Friedrich Merz prophezeit. Das geht gerade durchs Netz. Pass auf, diese Stelle hier meine ich.
Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war.
Das hat Friedrich Merz am 27. Februar schon gesagt, so hat er eine Rede angefangen. Der wusste schon, was ein halbes Jahr später wir für eine krasse Folge bringen würden.
Ich sehe ja die ganzen Verschwörungstheorien dazu auf TikTok, ne?
Ja.
Die ihn dafür vollnehmen. Der hat doch den Beginn des Ukraine-Krieges gemeint.
Genau,
ne?
Wahrscheinlich. Ja. Also kann man ja auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit sagen. Vielleicht hat er ja irgendwelche hellseherischen Kräfte und weiß, was am 24. September passiert. Aber für wesentlich plausibler halte ich, dass er Februar und September verwechselt hat. Und die Leute sagen, kann nicht sein. Die Monate liegen ja nicht mal nebeneinander. Und das klingt auch nicht ähnlich.
Ja. Weißt du, was mich gefreut hat? Ich habe diese Woche auf YouTube, ist Casey Neistat zurückgekommen.
Oh ja.
Ich habe mir früher immer seine Videos angeschaut. Jeder, der ihn nicht kennt, das ist ein YouTuber, der größte sogar weltweit, glaube ich. Und er hat immer jeden Tag Vlogs gemacht über New York, über die Menschen, über das, was man macht. Und was ich an seinen Vlogs so geliebt habe, das war nicht einfach nur ein Zusammenschnitt von schönen Momenten in New York, sondern der hat immer so Lebensweisheiten mit reingebracht. Und auch nicht so cheesy, sondern das ist wirklich schön immer auf den Punkt gebracht.
Hast du noch ein Beispiel, das dich am meisten da bewegt hat, dass man das, also ich meine, wir können auch eins seiner Videos einfach in die Shownotes hängen.
Diese Woche, da hat er davon erzählt, dass er bei jedem ereignisreichen Moment in New York eigentlich immer da war, in den letzten 20, 30 Jahren. Und er ist ja dann, ich glaube so vor den letzten 4, 5 Jahren, ist er nach L.A. gezogen und dann war er jetzt natürlich nicht da, als Corona in New York stattfand. Und da redet er davon, dass er das kaum ertragen hat, nicht in New York sein zu können, ja, nicht für diese Stadt da sein zu können, während sie solche schlimme Zeiten während Corona erlebt. Und das fand ich toll. Das fand ich schön. Das hat mir gut gefallen, dass man die Stadt wie einen Partner zu sehen.
Oh ja. Hm?
Den man nicht alleine lassen möchte.
So wie du Couple Off als deinen Partner betrachtest, den du nicht alleine lassen möchtest, diesen Podcast. Selbst wenn es dir absolut dreckig und beschissen geht und du hier gleich auf den Boden kotzt.
Boah, ich bin so sauer. Ich sag dir, das ist mir scheißegal. Selbst wenn mein Körper jetzt sagt, Game over, ich übergebe mich, ich mach weiter. Das geht nicht.
Das ist richtig hart.
Das geht nicht, dass der Körper sich jetzt denkt, nee, geht nicht. Ich
möchte
das nicht.
Dass der sich denkt, geht nicht. Das geht nicht. Ja, das geht wirklich nicht. Ich habe schon drauf gewartet, dass wieder das Au kommt. Kannst du jetzt auch gar keinen Sport machen, wie du vorhattest, ne?
Nee, das kannst du vergessen. Ich kann überhaupt nichts machen. Leider.
Du hast mir diese Woche erzählt, du willst Fitness-Influencerin werden.
Ja, weil ich gedacht habe, dann würde ich endlich mal Sport machen. Aber dann hätte ich einen Sinn.
Ich finde das eine grandiose Idee, Iris. Ich habe da ein bisschen weiter drüber nachgedacht. Guck mal, Pamela Reif ist da ja so die Koryphäe weltweit darin. Mhm. Und bei ihr ist ja die Motivation, man schaut sich das an und denkt sich, vielleicht komme ich irgendwann an sie ran und kann mithalten. Wissend, nein, das kann niemand. Das geht gar nicht. Wie wäre es, wenn du das komplette Gegenteil bist als Fitness-Influencerin? Bei dir ist die Motivation, man weiß, dass man dich definitiv übertrifft. Sie ist Pamela Reif, du bist Pamela Unreif.
Oh, ja, das finde ich richtig gut.
Du brauchst gar nicht groß anzumoderieren. Eigentlich wirklich nur heute wieder ein Training und machst zwei Bewegungen. Dann, Das war's.
Das
bis
war's,
nächste Woche. Genau.
Ich habe mir das immer vorgestellt, dass ich so ein auf YouTube solche Fitness-Videos mache. Mhm. Aber dann so, wie ich auch Fitness mache. Also dann zwischendrin einfach mal wieder Pause, Übungen einfach nur so halb machen, nicht so richtig machen. Und das halt ein bisschen lustig aufziehen, damit andere mehr Spaß an ihrer Fitness haben. Weil sie sehen, okay, da ist eine auf YouTube, die ist so dermaßen schlecht, ja. Die übertreffe ich definitiv.
Ich glaube, das Konzept geht auf.
Ja, vielleicht muss ich das einfach machen.
Ich glaube, du würdest damit das Scheißproblem vieler Leute lösen, die sich von Pamela Reif zu überfordert fühlen. Schaffen wir es noch ein Scheißproblem jetzt im Intro zu lösen?
Ich habe ein sehr gutes Scheißproblem. Das hat sogar ein bisschen mit dir zu tun.
Oha.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo Iris, hallo Matthias. Ich bin Laura und mein Scheißproblem sind eklige Typen. Ich arbeite im Theater am Tresen, dort verkaufe ich Getränke und Brezeln. Und bei einer Party, die dort letztens stattgefunden hat, wurde ich mal wieder Schätzchen genannt von einem alten Mann. Und ein anderer hat mir Trinkgeld gegeben und dann ganz lange meine Hand festgehalten und mich angestarrt. Ja, das kommt häufiger vor und ich reagiere nie auf sowas. Also ich ignoriere das dann immer weg und lass mir nichts anmerken und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nichts gesagt habe.
Okay, was bitte hat das mit mir zu tun, Iris? Ich bin sehr gespannt.
Also, du hast nichts mit den ekligen Männern zu tun, das bist du nicht.
Ja, ich denke auch, ich würde mich erinnern.
Aber du bist derjenige, der mir die akademische Welt da draußen nahegebracht hat. Du hast mir gesagt, riech mal genau hin. Und du hast mir die Theaterwelt gezeigt. Ich war zwar vorher auch schon im Theater, aber ich wusste nie, wie die Strukturen im Theater sind und dass die ja wirklich von gefühlt 1590 sind oder so.
Man
ja.
merkt, dass das in Deutschland eine Geschichte der Fürstentümer hat, dass jedes Fürstentum ein eigenes Theater hatte und dass auch heute viele Posten im Theater von sehr, sehr steilen Hierarchien geprägt sind. Ja, das ist schon so. Aber sie spricht ja von Gästen.
Ja, genau. Und ich habe mir vorgestellt, dass dann die Gäste, die ins Theater gehen, dass die ja dann denken, hoch, ich bin ja hier in einem intellektuellen Umfeld, also kann ich mich mal wie die letzte Sau benehmen.
Wie naheliegend.
Na, weil das wird keiner so bewerten.
Das ist es, glaube ich, wirklich, dass da einige eine ganz andere Bewertung annehmen aufgrund des Umfelds. Da kann was dran sein. Je nachdem auch, welches Stück läuft, das man gesehen hat. Wenn der Faust das darf, ein 14-jähriges Mädchen mal so angrapschen.
Stimmt, ne? Stimmt.
Und dann bekommt es subjektiv betrachtet auf einmal was Erhabenes. Das ist dann keine eigenständige junge Frau, die dort steht und Getränke und Brezeln verkauft, sondern es ist eine Figur aus einem alten Stück.
War das eine 14-Jährige bei Faust?
Ja, ja.
War der ein Pedo?
Ja, also Hebel viel. Na klar. Aber nicht nur da, bei Shakespeare auch.
Ach,
Julia.
Scheiße.
Romeo und Julia. Julia ist auch, glaube ich, irgendwie ein 14-jähriges Mädel.
Ach du Scheiße. Na gut. Aber weißt du, was ich mir dann überlege? Die soll einfach so richtig theatralisch ausrasten, wenn das einer bei ihr macht, weil sie ist im Theater.
Ah, ja. Sie kann einfach dasselbe machen wie womöglich, wir mutmaßen ja nur, sind ja nicht dabei, diese alten Männer, die auch aufgrund des Theaters sich trauen, sich so zu verhalten. Dann kann sie sich auch wegen des Theaters, in dem sie sind, sich trauen.
Und dann wird sie entdeckt.
Ja.
Und sie kommt auf die Bühne. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich, wenn immer ein neuer Gast kommt und der macht die gleiche Scheiße, behandle ich diese Person aber immer wie die gleiche Person und bleib in meiner Rolle.
Wie die gleiche Figur, die sind einfach Umbesetzungen.
Ja, genau.
Jedes Mal ein neuer alter Schauspieler, der dieselbe Rolle spielt, nämlich der geile Alte.
Genau. Und dann bleibe ich in der Rolle und raste immer mehr aus und sag, wir haben schon darüber gesprochen.
Ja, Laura, wenn du der Typ dafür bist, dich so zu verhalten, dann haben wir damit dein scheiß Problem gelöst und dir sogar noch was Neues mitgegeben. Weil wenn du das gut machst, dann besteht die Chance, dass du entdeckt und berühmt wirst.
Das Thema.
Famous People.
Werbung. Heute präsentieren wir euch was, womit ihr uns geinfluenzt habt.
Statt andersrum, das kommt ja öfter mal vor.
Wir kriegen von euch ja öfter mal Geschenke.
Jetzt auch bei der Tour und so, manche haben da was mitgebracht. Wir freuen uns darüber immer total. Und es war halt mal was dabei, dadurch haben wir die Marke überhaupt erst entdeckt. Koro.
Und wir haben die Marke dadurch lieben gelernt.
Auf Anhieb.
Jetzt zum Beispiel bei der Tour ich esse immer vor den Auftritten die Energy Balls, weil ich kann nicht richtig essen vorher.
Ja.
Und die sind perfekt. Und Matthias hat ein neues Produkt für sich lieben gelernt vor den Auftritten.
Bio Nut Butter Cups mit salziger Pistazienfüllung. Eigentlich, pass auf, das war nämlich so, das war dabei bei dieser Sendung, von der wir sprechen, wo Koro-Produkte mit drin waren. Und eigentlich eine Süßigkeit, nach der ich selber nie greifen würde. Ich habe andere Sachen, die ich vorziehe. Dann war das mal das Einzige, was für mich griffbereit da war, als ich Bock auf was Süßes hatte. Und ich habe es probiert. Nicht in der Erwartung, dass mich das umhauen würde. Hat's aber.
Und inzwischen sind wir jetzt auf so einem kleinen Koro-Trip und probieren eine ganze Menge aus.
Wir haben uns echt gefreut, als wir gehört haben, dass Koro Werbepartner jetzt von unserem Podcast sein will. Und ich habe dann erstmals wirklich auf der Homepage geguckt, was es noch eigentlich alles von denen gibt. Weil ich eben dachte, mein erster Eindruck war, die haben Energy Balls, so ein paar Proteinriegel, Müsliriegel, vielleicht noch sowas wie Studentenfutter und eben diese Nut Butter Cups. Also überschaubar, ne?
Mhm.
Ich konnte nicht fassen, wie viele Produkte da im Sortiment sind.
1200 Produkte.
Die Seite heißt halt auch Koro Drogerie. Genauso fühlt es sich halt auch an. Also ein Riesensortiment in verschiedenen Kategorien.
Und in Österreich heißt sie koro-shop.at und in der Schweiz koro-shop.ch.
Gut.
Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und zwar mit dem Code
COUPLEOFF. Zusammengeschrieben und alles groß. COUPLEOF. So, jetzt erzähle ich aber noch von der anderen Sache, die mich überrascht hat, als ich auf der Seite war. Ja?
Und zwar, dass der Code gültig ist bis zum 31.12.2024.
Gut. Und ich war noch positiv überrascht davon, dass da so viele Großpackungen in dem Sortiment sind von ganz vielen Produkten. Das ist halt super effizient, ne? Man spart Verpackungsmüll und es ist dadurch in den Preisen ziemlich fair.
Also für alle, die Koro noch nicht kennen, das lohnt sich mal, diese Marke anzuschauen. Ich finde sie super spannend.
Ja.
Den Code COUPLEOFF, worauf ihr 5% bekommt und alle weiteren Infos, findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das war Werbung.
Pass auf. Ich mache immer wieder die Beobachtung, dass ich sehr erfolgreiche oder berühmte Menschen sehe, kennenlerne und mir denke, oh mein Gott, auf gar keinen Fall möchte ich so werden.
Ja.
Und auf der anderen Seite strebe ich nach maximalem Erfolg und vielleicht sogar auch nach Ruhm.
Das ist, vielleicht sollten wir mal ganz kurz hier einschieben, warum wir Erfolg und Ruhm, warum wir das so fast, als wäre es dasselbe, verwenden. Du kamst zu mir und hast gesagt, lass uns doch die nächste Folge mal über Erfolg machen. Das war das Erste, was du gesagt hast. Den Umgang damit, wenn man mal erfolgreich ist. Das hat dich sehr beschäftigt. Und jetzt ist aber der Titel Famous People geworden. Da steckt Erfolg ja gar nicht mehr drin. Aber das Ding ist halt, als wir uns überlegt haben, wie kann die Folge denn heißen, Couple of Successes klingt nicht schön, kamen wir halt relativ schnell darauf, die meisten Tätigkeitsfelder, die meisten Berufe sind so, dass wenn man darin überhaupt von Erfolg spricht und sagt, das ist ein erfolgreicher dies und jenes, dann geht das mit Ruhm einher. Dann ist das auch gleichzeitig ja fast gleichbedeutend mit Ruhm. Und andere Berufe, in denen man nicht berühmt wird, nehmen wir mal Lehrer, da wird aber auch nicht von Erfolg gesprochen. Wer sagt denn, das ist ein erfolgreicher Lehrer?
Das stimmt.
Da wird einfach von gut oder schlecht gesprochen. Wir wissen alle, was es wäre, wenn man Lehrer ist und Erfolg hat, nämlich dass die Person, die man unterrichtet, dann besteht. Aber da sprechen wir nicht so von Erfolg. Deswegen haben wir halt diese fast schon Gleichbedeutung, auch wenn wir wissen, es sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Was interessiert dich jetzt gerade in diesem Moment? Worüber willst du als erstes mehr reden? Über Erfolg und wie man damit umgeht? Oder über Berühmtheit?
Wollen wir mit Berühmtheit anfangen? Weil
von
ich finde,
mir aus, ja.
Berühmtheit zeigt doch den Erfolg so maximal, wie es nur geht.
Okay, also irgendwie beides, aber wir fangen mit diesem Berühmtheitsding an. Über welche Berühmtheit willst du denn reden?
Dennis Rodman.
Ey, ihr müsst wissen, wir haben mal so ein Spiel gespielt. Können wir gucken, ob wir das heute im Outro machen oder was anderes? Das ist das Z-Promi-Spiel, dass wir uns beide jemanden überlegen. Es gibt zwei Kriterien. Man muss die Person wirklich sofort kennen und zuordnen können, aber es darf seit möglichst langer Zeit kein Schwein mehr über diese Person geredet haben. Und wer da die bessere Person sich ausdenkt, kriegt einen Punkt. Kann man das so verstehen?
Ja.
Dennis Rodman ist hervorragend für dieses Spiel.
Ja, komm, jeder kennt ihn.
Ja,
keiner redet mehr über ihn.
Genau, warum auch?
Er ist zum Beispiel mit Nordkorea befreundet. Er ist mit Kim Jong-un Best Friends.
mit Kim Jong-un oder mit ganz Nordkorea befreundet.
Ich habe keine Ahnung, wer da noch so mit in seiner Gang ist, aber es ist total strange.
Du kennst auch keinen anderen Nordkoreaner mit Namen.
Ich glaube nicht.
Man kennt nur Kim Jong-un, das war's.
Ich glaube schon.
Ich glaube, Nordkoreaner kennen niemand anderen außer Kim Jong-un. Das ist der einzige Name, den es dort gibt.
Wusstest du zum Beispiel, dass Dennis Rodman sich selber geheiratet hat?
Was?
Ja.
Nein.
Er hat sich selber damals geheiratet. Das war, weiß ich nicht, ob 96 oder 93, ich weiß es nicht mehr. Er hat auf jeden Fall ein Buch damals rausgebracht. Und um das Buch zu promoten, guck mal, wie smart, ne? Mhm. Hat er seine eigene Hochzeit inszeniert, hat sich dann auch selber geheiratet und hat am Ende seiner Hochzeit im weißen Brautkleid eine Signierstunde gemacht.
Ist das brillant.
Es ist total brillant. Und er hat halt aus allem, aus jedem Auftritt, egal ob er bei Letterman saß oder bei der NBA irgendein Spiel hatte, er hat daraus eine Kunstperformance gemacht. Und auf der anderen Seite ist er aber total gestört. Also der hat irgendwie, Abuse ist Misshandlung, ne?
Ja.
Ja, also der hat Menschen misshandelt, Frauen misshandelt. Der ist ein komischer Typ einfach. Auch, dass der mit dem Kim Jong-un so befreundet ist. Da merkt man, da stimmt irgendwie was nicht.
Ja.
Und darüber muss ich dann oft nachdenken, weil so Shia LaBeouf ist doch auch so einer.
Oh ja.
Ich finde den so faszinierend. Ich habe mir jede Kunstaktion von Shia LaBeouf angeguckt und teilweise wirklich gefeiert.
Mhm.
Es gibt ein Interview, ich weiß nicht, ob es mit der Vice war, aber er hat ein Interview geführt, ohne ein Wort zu sagen. Und es geht 1,5 Stunden und ich habe es mir wirklich 1,5 Stunden lang angeguckt. Die haben beide eine Kamera am Kopf dran und du siehst einfach nur, wie sich beide 1,5 Stunden lang anschauen.
Eben, also das ist nie, weil man denkt jetzt erstmal, wenn man das so hört, er hat plötzlich entschieden, nicht zu antworten, sondern einfach nur zu gucken. Aber offensichtlich war das auch so abgesprochen, als eine Kunstaktion.
Ich finde es fantastisch. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsinterviews. Da wurde nie ein Wort gesprochen.
Das hat was von Joseph Beuys auch, von diesen Happenings in der Kunst. Der hat zum Beispiel, man könnte wirklich ein Spiel spielen, war es Shia LaBeouf oder Joseph Beuys oder Dennis Rodman oder es gibt noch eine ganze Menge
mehr. Die neue Rubrik,
Couple Off. Joseph Beuys hat zum Beispiel mal seine Bilder einem toten Hasen erklärt. Er hat sich den Kopf mit Blattgold beklebt und dann in einer kleinen Galerie in Düsseldorf einen toten Hasen da gehabt und ihm erklärt, was die Bilder bedeuten. Als Happening.
Das ist einfach nur weird. Weißt du, bei Shia LaBeouf mit dem Interview hat das noch so ein bisschen Zauber. Nur so ein bisschen. Oder das
ist weird. Wenn wir jetzt hier in der Podcast-Folge uns beiden einfach, wenn wir eine leere Folge hochladen würden, weil wir uns nur schweigend anschauen.
Boah, ich finde das so attraktiv.
Was?
Ja, aber sowas von.
Das würde das niemand so hier, der uns zuhört, attraktiv finden. Die
ich
würden alle sagen,
so
jetzt
attraktiv. Weil da jemand das Nonverbale zulässt. Das, was zwischen zwei Menschen passieren kann, ohne dass man spricht. Ich finde das so stark. Mir hat das richtig gut gefallen. Matthias, wir haben schon viel miteinander gesprochen. Der Zauber ist vorbei. Und dann
das heißt, ich kann nicht. Du hast wieder Schmerzen.
Ja.
Ich kann nicht mehr. Es ist vorbei für mich. Ich kann nicht mehr attraktiv sein für dich, indem ich jetzt weirderweise einfach schweige.
Naja, du sollst jetzt nicht schweigen. Wir haben jetzt einen Podcast.
Du findest es doch attraktiv, hast du gerade gesagt.
Ich finde das sehr attraktiv, wenn du redest. Matthias, es sieht keiner, was du da machst. Es ist ein Podcast. Zurück zu Shia LaBeouf.
Ja.
Auch oder diese Just Do It, dieses Video,
ja,
wo er
ja,
einfach
ja
tausendmal Just Do It schreit.
Ja.
Ich habe mich damals weggeschmissen vor Lachen. Und auch da wieder Shia LaBeouf, absoluter Weirdo. Und wie gesagt, ich finde das sehr faszinierend, dass man sieht, okay, da stimmt auch ganz oft was mit den Leuten nicht. Und wenn wir jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen sind,
mhm,
und wir treffen kleine Prominente, größere Prominente, sehr große Prominente,
mhm,
dann habe ich manchmal so ein Gefühl, und ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, weil es könnte herablassend klingen und ich will das nicht. Ich will nicht, ich meine das nicht herablassen, sondern es ist wirklich ein Gefühl, was ich habe, dass ich oft denke, denen geht's nicht gut.
Ja.
Die brauchen Hilfe. Es ist nicht fair von mir, dass ich das dann sage, die brauchen Hilfe, aber ich spüre das dann. Ich denke dann, manchmal fühlt sich das wie ein Kindergarten an. Und dass da ganz viele Kinder sind, die Applaus brauchen. Und ich bin die Kindergärtnerin und ich kann das denen nicht geben in dem Ausmaß, wie sie es brauchen.
Glaubst du, Kinder im Kindergarten brauchen Hilfe?
Nein.
Also ich verstehe komplett, was du meinst. Und tatsächlich, wir können ja mal zum Beispiel über eine Theorie reden und immer mit diesem Vorbehalt, das gilt dann selbstverständlich nicht für alle Menschen, die je berühmt und erfolgreich wurden. Aber die Theorie oder die Fälle, die diese Theorie auch dann bestätigen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die beispielsweise Eltern hatten, die schwer zu beeindrucken waren oder gar nicht. Mhm. Oder die Eltern waren schon okay, aber dafür wurden sie halt sehr gemobbt und sind dadurch in diese... Man hat ja immer mehrere Reaktionen zur Auswahl. Und manche, auch schon Kinder, gehen in eine Reaktion auf sowas Heftiges, Bedrohliches, wie krasses Mobbing, dass sie selber auch heftig und stark in eine Reaktion gehen namens ich zeig's euch allen. Ich werde es der ganzen Welt beweisen. Mhm. Und dann heiratet man sich selber. Oder so. Ja, also extreme Reaktionen auf, ich nenne es mal ganz pauschal, Trauma. Irgendeine Art von Trauma. Das ist wahrscheinlich auch psychologisch noch nicht mal der richtige Begriff oder gilt, wir reden sehr pauschal, gilt für einige der Sachen, die ich gerade beschreibe, für andere muss ein anderes Wort her. Aber ja, ich finde, das ist dann nicht herablassend zu sagen, das spürt man bei einigen, dass sie nicht aus einem Wunsch und aus einer Freiheit heraus in ihr krasses Verhalten gehen, das sie berühmt und erfolgreich macht, sondern aus einer Not heraus. Ich glaube, so kann man es formulieren. Für mich war immer Klaus Kinski ein Beispiel dafür.
Oh ja.
Ich habe lange Zeit beim Schauspiel, weißt du, wenn du anfängst, das zu studieren, dann schaut man sich ja auch andere an, die berühmt und erfolgreich geworden sind als Schauspieler und überlegt sich, wie haben die das gemacht? Gibt es da was, was ich davon lernen kann und will ich auch so sein? Genau die Frage, die dich da auch gerade in dieses Thema reinbringt. Will ich auch so sein? Und bei Klaus Kinski hatte ich oft das Gefühl, das war doch gar kein, also das ist doch kein Schauspiel, das ist ja keine Kunst, sondern ich glaube, ich habe damals auch das Problem gehabt wie du, dass ich dann mich anmaßend gefühlt habe, das so zu formulieren für mich. Das ist doch eher eine Krankheit. Das ist doch einfach zur Schau gestellte Not. Mir haben damals auch in meiner Teenagerzeit schon Bekannte erzählt, ich kann mich deshalb nicht dafür verbürgen, ob diese Geschichte so stimmt aus zweiter Hand, die hatten mal Klaus Kinski nach einer Theatervorstellung, in der er gespielt hat, bei sich zu Hause zu Gast zum Essen und haben ihn dann beim Essen für seine Performance in dem Stück gelobt und gesagt, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann hat er wirklich den Teller genommen und wie bei American Beauty, wie Kevin Spacey das macht, den Teller an die Wand geschmissen mit dem Essen und geschrien, ich war nicht sehr, sehr gut, ich war genial!
Und genau... Okay, das ist jetzt auf die Spitze getrieben. Aber genau sowas meine ich. Wie reagierst du dann auf sowas? Das kannst du ja nicht übertrumpfen. Da wird dann eine perfekte Szene gemacht. Dann wird dann, ey, was ich teilweise mir schon für Monologe anhören musste, wo ich fertig gemacht worden bin von irgendwelchen Chefs oder irgendwelche, weißt du, so sehr erfolgreiche Leute, die gerade so ihr Leben dann darstellen und so einen theatralischen Moment haben. Was willst denn du da machen in dem Moment? Ich stehe dann einfach meistens schweigsam da, gucke sie mir intensiv an und würde sie am liebsten danach in den Arm nehmen. Und dann fühlt sich das Ganze für mich wie eine toxische Beziehung an, auf die ich gar keinen Bock hätte.
Also geht auch das nicht, meinst du?
Ja.
Ja. Iris, vielleicht ist die Antwort sehr, sehr einfach, was man eigentlich machen kann bei diesen Fällen, bei so einem Kinski und so. Zuschauen. Fertig. Das ist alles, was sie wollen und das ist alles, was wir, die wir nicht so sind, machen können. Und du kannst, wie in einem Stück, das dir nicht gefällt, oder in einem Film, der dir nicht gefällt, kannst du dich halt auch entscheiden zu gehen. Dann gehst halt raus, guckst nicht mehr zu. Aber das verlangt nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als Aufmerksamkeit. Das ist es, worum es geht. Hör zu, guck zu, am liebsten applaudier noch. Ja, das ist die Antwort auf die Frage, was sollst du machen? Zuschauen, zuhören, applaudieren oder gehen.
Das finde ich eine sehr gute Antwort darauf. Kannst du dich noch an die Doku von Chep Gordon erinnern?
Mit ja, Supermensch? Klar. Das war gleich am Anfang in unserer Beziehung, hast du mir die gezeigt und mir damit tatsächlich auch eine völlig andere Perspektive sogar auf mein bisheriges Leben und auf Schauspiel gegeben. Ja.
Also für alle, die den nicht kennen, Chep Gordon ist so der Manager der berühmten Leute aus den USA. Der hat Alice Cooper groß gemacht, der hat... Also der hat auch viel mit Jimi Hendrix und mit Janis Joplin und so damals zu tun
gehabt. Alle möglichen, genau. Also man kann so über ihn sagen, er selber wollte nie berühmt sein, Deswegen wäre mir sein Name zum Beispiel auch von alleine nie geläufig gewesen. Aber er macht andere Menschen berühmt. Hat er gemacht, ne?
Und Mike Myers, das ist der von Austin Powers. Mhm. Der hat diese Dokumentation über ihn gemacht, namens Supermensch. Supermensch,
genau, hängen wir in die Shownotes auch.
Und Mike Myers hat über ihn gesagt, er ist der netteste Mensch, den er jemals in seinem Leben kennengelernt hat. Und er kam auch dazu, diese Doku über Shep zu machen, weil es Mike Myers auch nicht gut ging, mhm, in seinem Leben, auch durch den Job, durch den Erfolg. Und dann hat er einfach für ein paar Wochen oder für ein paar Monate bei Shep in seinem Haus gewohnt. Mhm. Und ich finde es ganz fantastisch, was Shep so über Erfolg sagt. Er meinte zum Beispiel, wenn ich meinen Job perfekt mache, dann bringe ich dich höchstwahrscheinlich um.
Klar, dass Mike Myers sagt, nettester Mensch der Welt.
Aber da steckt so viel Wahrheit dahinter, ne? Weil er hat auch davon erzählt, dass die ganzen Leute, die so extrem erfolgreich geworden sind, mhm, er hat über die Zeit gemerkt, dass sie immer kranker wurden und dass er an maximalem Ruhm und Erfolg nichts Gesundes erkennen kann. Deswegen wollte er das auch nie für sich selber. Hm. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute in der Gesellschaft und auch wir jetzt, ne, mhm, wir erkennen das ja jetzt schon. Wir müssen ja nicht Shep Gordon sein und die krassesten Leute kennen, um das für sich zu verinnerlichen, sondern man spürt es ja durch Social Media. Man sieht jetzt so viele Leute Creator. Mhm. Wie viele Creator haben in letzter Zeit gesagt auf YouTube oder TikTok, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufhören? Oder wir kriegen so viele Geschichten von irgendwelchen Prominenten mit, wo man merkt, oh, das läuft wirklich nicht gut. Und warum streben wir trotzdem nach maximalem Erfolg und nach Ruhm? Wir tun's. Wir tun es in so vielen Facetten. Und ich frage mich, was ist das? Also was muss da bei uns befriedigt werden, dass wir das bekommen?
Ich glaube, ganz oberflächlich ist das erstmal ein attraktives Ziel, weil es so vieles im Leben erleichtert. Es ist ein richtiger Shortcut. Alle werden dich, wenn du berühmt im Sinne von beliebt bist, dann wirst du überall bevorzugt behandelt. Es ist das maximale Privileg, Ruhm. Und das ist natürlich erstmal super attraktiv für viele. Finde ich erstmal, also ganz oberflächlich finde ich das gut nachvollziehbar. Ist doch angenehm. Und dann gibt es Berufe, ganz viele in künstlerischen Bereichen, da ist Ruhm fast schon eine Notwendigkeit, eine Absicherung. Guck mal, als Schauspieler hast du ja nie eine Absicherung, dass du nach deinem aktuellen Job nochmal für den nächsten Job gebucht wirst. Aber Ruhm ist eine Art Altersvorsorge.
Ja, das stimmt.
Es ist ein viel stärkeres, verlässliches Gefühl von, man wird mich schon wieder buchen.
So ist es gerade bei den ganzen Kreativen.
Ja.
Die brauchen alle Follower und müssen groß werden, weil sie dann wissen, dann werden sie eingestellt oder sie werden gebucht oder ja.
Wir haben diese Woche bei einer dieser Veranstaltungen, wo sich dann auch in dir dieser Wunsch auf das Thema der Folge gebildet hat, einen Satz gehört, der ist so simpel und so poetisch klischeehaft. Wovon lebt ein Schauspieler? Vom Applaus. Dieser Satz, den hat uns einer
so
gesagt.
Wahr.
Ja, der hat mit mir nochmal ganz viel gemacht, weil ich ja Schauspiel studiert habe und als Schauspieler gearbeitet habe und aber diesen Satz für mich niemals bestätigt hätte. Ich wollte nie für den Applaus das machen. Und das ist dadurch ist mir dann nochmal so viel klar geworden, warum ich auch auf diesem herkömmlichen Weg des Schauspiels nie in diese Bereiche des Ruhms deutschlandweit oder darüber hinaus gelangt bin, weil ich davon nicht angetrieben bin. Von dieser Sehnsucht, ich habe nie etwas dafür getan, dass Massen von Menschen sagen, oh mein Gott, dieser Typ. Das ist es nicht, warum ich das gemacht habe. Und ich glaube, fast schon wieder hier viel zu früh bei einem Fazit dieser Folge. Mhm. Was mich antreibt, deswegen passen wir beide gut zusammen, ist was Ähnliches wie das, was dich umtreibt. Du hast mir nämlich dann jetzt erklärt die Woche, was du eigentlich willst oder woran du denkst, was du bei Menschen auslösen willst.
Ja, also völlig einfach runtergebrochen, ne? Mhm. Ich will nicht beeindrucken, ich will bewegen.
Ja.
Das ist es, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum, also wir haben eine ganz tolle Wohnung hier und ich liebe es, die Wohnung einzurichten, ich liebe es, sie toll zu machen. Aber ich denke nie bei diesem Gedanken dabei, ha, dann werden die anderen aber gucken. Das habe ich noch nie gehabt, sondern ich denke mir die ganze Zeit, bin ich zufrieden damit? Ist das mein kreativer Ausdruck davon? Und ich bin jedes Mal total happy und glücklich, dass ich in irgendeiner Form die Möglichkeit habe, meine Räume hier schön zu machen. Und das hat ja eine ganz andere Geschichte so bei mir, woher das alles kommt. Aber ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die gucken nur, welchen teuren Stuhl kaufen die sich jetzt, damit jeder erkennt, wie teuer dieser Stuhl ist. Und ich denke mir, der ist aber porthässlich, Mann. Also, was willst du denn jetzt mit diesem Stuhl?
Statussymbole halt.
Ein Stuhl ist auch, darüber können wir mal eine andere Folge machen.
Couple of Chairs, wenn sie über Stühle reden.
Ja, ich würde wahnsinnig gerne mal eine ganze Folge lang über Stühle reden, weil Stühle sind Statussymbole in unserer Gesellschaft gewesen. Schon immer.
Und damit kriegst du eine Stunde gefüllt?
Na klar, oder wird das dann so eine damit kriege ich ganze Tage gefüllt. Ich fange beim Königsthron an und höre irgendwie bei irgendwelchen Designerstühlen auf. Das ist mega spannend.
Okay, hast mich angefixt. Da werde ich aber mehr Fragen an dich haben. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Stühlen.
Aber weißt du, dieser Punkt, dieses Bewegen. Wir wollen doch beim anderen etwas bewegen. Mhm. Worum es mir geht ist, ich stelle mir ganz oft vor, was werden die Leute gesagt haben, wenn ich mal gestorben bin.
Ja, genau.
Da wird doch keiner ankommen und sagen, ey, die Iris, boah, die hat eine blaue Couch gehabt. Lecco mio. Das wird doch keiner machen. Da wird doch keiner irgendwie sagen, boah, die Hose, die sie anhatte. Puh.
Vor allem die Vorstellung, wenn du in, weiß ich nicht, 60 Jahren mal stirbst, dass dann wieder Lecco mio in ist. Das sagt man dann wieder.
Die Leute werden doch immer sagen, hey, die Person XY hat mal das gemacht. Oder die war in der Situation für mich da. Oder sie hat Folgendes in mir bewegt. Oder dies und jenes. Und wir wissen das doch alle voneinander. Wir wissen doch, dass das letztendlich das ist, was nachhaltig ist und was uns weiterbringt.
Ja.
Warum machen wir diese ganze Statuskacke dann so weiter? Das habe ich wirklich nicht geknackt für mich.
Gut, ich glaube, darauf habe ich jetzt eine bessere Antwort als vorhin. Weil vorhin habe ich ja dann so gesagt, nicht jeder Mensch, der erfolgreich ist und berühmt ist, hat deswegen automatisch eine Verletzung von früher und so weiter. Dabei bleibe ich, und das macht es aber sehr schwer, konkret zu sprechen, weil man so differenzieren muss, aber wenn du es so jetzt formulierst, Status, es ist einfach immer Ego. Du hast einfach immer ein Defizit in deinem Ego und musst es kompensieren, indem du dir Status auf irgendeinem Weg holst. Das ist es doch. Das ist die Antwort. Und wenn du dein Ego fütterst, und es entsprechend krass auftritt, dann sind das genau die Dinge, über die wir beide sagen, boah, faszinierend, da guckt man jetzt hin, das tanzt aus der Reihe. Das ist es, das, oder? Übersehe ich irgendwas? Das
ich glaube, du
schon.
Hast recht. Ich glaube, du hast recht. Ich habe doch in meiner Instagram-Story, ich war ein bisschen sneaky, ich habe doch gefragt, welche Promis gehen gut mit Erfolg um und welche gehen nicht so gut mit ihrem Erfolg um, ne? Aha. Ich habe natürlich einen Haufen Sprachnachrichten bekommen, wer scheiße mit seinem Erfolg umgeht. Leute, ich werde natürlich diese Sprachnachrichten nicht hier in den Podcast reinpacken. Ich werde keinen Promi hier an den Pranger stellen und sagen, ha, der geht scheiße mit um. Aber ich war zum großen Teil einer Meinung mit euch. Also die Leute, die ihr mir da geschickt habt, da, ja, finde ich auch, die sind ein bisschen komisch, ja. Und vielleicht wird man da noch das ein oder andere von denen später mal sehen, wo man sich denkt, ja, das hat man auch schon vorher ein bisschen gesehen, dass da was nicht so ganz stimmt. Aber ich habe auch Sprachnachrichten bekommen mit einem positiven Umgang und da will ich mal eine vorspielen.
Okay.
Hallo, ihr beiden Süßen. Da ich mir denke, dass ihr zu dem Thema auch viele, vor allem viele negative Nachrichten bekommt, dachte ich, ich steuere mal eine positive bei, zu der ich auch aus erster Hand was sagen kann. Meiner Meinung nach jemand, der sehr gut mit seinem Erfolg umgeht und überhaupt nicht weird ist und wo man sich genau das Gegenteil denkt, sondern wo man denkt eher, ja, genau so möchte ich mal werden, sollte ich so erfolgreich sein, ist Bulli. Bulli habe ich. Hab mit ihm zusammengearbeitet, ich war damals 2008 in seiner Castingshow für Vicky bis zum Finale, habe dann eine 7 Drehtage an dem Film bekommen und wirklich kennengelernt und das ist wirklich ein Typ, der einfach sowas von okay ist und so ein toller Mensch und ja, genauso wie man ihn sieht im Fernsehen und denkt, Mensch, so kann der doch gar nicht sein, genauso ist er. Ganz, ganz lieber.
Ich erkenne die Stimme von ihm. Ich habe ja auch nochmal eine Story auf Instagram gemacht, dass wir über dieses Thema reden sollen. Und ausgerechnet am entscheidenden Punkt war meine Story abgebrochen, wo ich gesagt habe, guter oder schlechter Umgang mit. Und ich wusste es nicht, dass es abbricht, weil Instagram mir, diese App, die ist so kacke. Mhm. Weil sie mir beim Upload halt ganz normal das Video zu Ende angezeigt hat. So, darauf hat er mich hingewiesen, hat gesagt, ey, deine Story bricht da ab. Und dann habe ich ihm erklärt, mit Ruhm und Erfolg war die Frage. Darauf hat er mir geschrieben, ja, ich habe meine Sprachnachricht schon an Iris geschickt, weil deine Story so scheiße war. War natürlich Spaß von ihm, aber deswegen werde ich jetzt nicht auf seine Spaß
reagieren. Ich glaube, das war kein Spaß von ihm, die Story war wirklich scheiße.
Iris?
Ich mache mal die nächste Sprachnachricht.
Was mich an Leuten stört, die in anderen Bereichen schon Erfolg haben, zum Beispiel Schauspiel oder so, wenn die sich dann ein neues Projekt suchen. Meistens ist es Kunst, meistens ist es auch abstrakte Kunst oder weiß ich nicht was, auf jeden Fall immer ein bisschen seltsam. So, und dann spucken die einmal Dollar auf eine Leinwand drauf, da sieht man dann noch so eine Kaffeespur im Speichel und dann wird da noch eine Bananenschale irgendwo in die Ecke geklatscht. Und weiß ich nicht, irgendwie vielleicht ein bisschen mit Wachsmalstiften drauf gemalt oder Farbe, die man irgendwo am Wegesrand gefunden hat. Und immer Müll. Müll ist auch immer involviert. Und dann verkaufen die das und sind total von sich überzeugt, dass sie jetzt die großen Künstler sind, aber schnallen nicht, dass sie nur diesen Erfolg haben, weil sie vorher schon berühmt waren. Was ist los, ey?
Oh, jetzt wird's philosophisch.
Ich glaube, das ist mein maximaler Begriff von Freiheit, also definiert. Ihre Sprachnachricht, weil als wir in der Agentur damals saßen, hatte damals eine Kollegin von mir, die hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Mhm. Und dann hat die gesagt, ich mache den ganzen Tag Dinge, die andere bewerten. Ich bin nur damit beschäftigt, dass du mich bewertest, dass mein Chef mich bewertet, dass ich mich selber bewerte und wir sind nur dabei, uns zu bewerten. Und von dieser Scheißbewertung, die ist ausgerastet, von dieser Scheißbewertung hängt jetzt meine ganze Karriere ab und meine komplette verfickte Existenz. Und das hat mich damals so bewegt, dieser Moment, weil ich mir gedacht habe, die hat komplett recht.
Ja.
Man wird die ganze Zeit nur bewertet. Und weißt du, seitdem, jetzt war doch irgendwie diese Woche Brad Pitt, der ist doch jetzt Bildhauer geworden.
Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, noch so ein Beispiel dafür, okay.
Und er sieht aus, als ob er sich gerade auf dem Weihnachtsmarkt eingekleidet hätte.
So Filz.
Ja, irgendwie sowas, ich weiß nicht.
Alles also, Brauntöne.
Ja, genau.
Okay.
Und daneben ist eine riesige Skulptur von einer Eule, glaube ich.
Mit Speichel und Kaffeespuren drauf. Und Müll. Ist eine Bananenschale auf ihrem Kopf.
Ich glaube, die war nicht schlecht, die Eule. Das ist, habe ich mir kurz angeguckt. Kann man machen. Aber guck mal, das ist doch der absolute Freiheitsbegriff. Mhm. Das kann dem jetzt scheißegal sein, ob das irgendjemand sich gerne anguckt oder nicht, die ganze Presse wird darüber schreiben.
Ja, genau, aber das ist es ja. Es ist dann nicht so scheißegal, sondern es ist das, was sie in ihrer Sprachnachricht beschrieben hat. Er hat diesen Vertrauensvorschuss, er hat dieses maximale Privileg.
Ja, aber es ist auch scheißegal, er wird nicht mehr ausgeschlossen von der Gesellschaft.
Wie, nicht mehr? Ist ihm das jemals passiert?
Es hätte ja passieren können auf seinem Weg nach oben. Es hätte ja passieren können,
wenn er den Weg nach oben mit Eulenstatuen gemacht hätte, meinst du?
Ja, hätte auch sein können, er war von der Bewertung der anderen abhängig. Die ganze Zeit.
Ich hab ne These. Wenn jemand aussieht wie Brad Pitt, dann kann er auch Eulenstatuen machen und damit ganz nach oben kommen.
Aber ich sag dir, der ist nicht mehr abhängig von den anderen. Das meine ich. Ich kann manche dann schon verstehen, warum sie dann so durchdrehen und einfach nur so Künstler sind und einfach so ihr Ding machen.
Ja, aber weißt du, warum ich vorhin meinte, jetzt wird's philosophisch? Weil das hier ein richtig zentrales Ding ist, beim Kunstbegriff. Also ich habe das mit ganz vielen Leuten, ich kann diesen Impuls auch wirklich nachvollziehen, dieses Gespräch, dass sie sagen, Kunst, das kommt von Können und wenn jemand einfach nur beliebig irgendwas hinklatscht und spuckt und malt und so, dann ist das keine Kunst. Außer du bist eine Marke, weil du schon berühmt bist und dann wird es automatisch zur Kunst, weil es halt dann ein Wertgegenstand wird, den man kauft und hoffentlich teurer irgendwo verkauft. Aber dahin geht mein Kunstbegriff auch. Auch das ist Kunst, natürlich. Alles, worüber wir uns streiten können, ob es Kunst ist oder nicht, ist allein deshalb schon, weil wir drüber streiten können, Kunst. Deswegen, natürlich kann jemand seine Marke, seinen berühmten Namen nutzen und mit Spucke, mit Kaffeespuren und Müll und Bananenschalen diese Art von Kunst machen.
Ich würde dazu gerne irgendwann mal eine ganze Folge mit dir machen,
ja,
weil ich finde das auch eine Form von der modernen Belästigung.
Ja, das möchte ich auch noch klarstellen. Ich habe damit nicht gesagt, dass ich das gut finde und selber auch machen würde. Aber ich glaube, da ist der Knackpunkt.
Ja, ich weiß.
Muss Kunst gut gefunden werden? Nein.
Ja, aber lass das mal in einer anderen Folge machen. Ich mache nochmal eine Sprachnachricht.
Okay.
Also zu dem Thema muss ich auch mal wieder eine Sprachnachricht aufnehmen. Und zwar muss ich sagen, dass mich nervt, wenn Leute schon vorher, die noch nicht mal erfolgreich sind, so eine Attitüde an den Tag legen, dass sie ultra erfolgreich wären. Ich kann es nicht leiden. Und sie sich selbst so fühlen, als wären sie der übelste Bringer und du dir einfach nur so denkst, bist du nicht? Bist du einfach nicht. Aber sie verhalten sich so und geben einem damit irgendwie so ein richtig schlechtes Gefühl, als ob man selbst irgendwie weniger wert wäre oder es eben keine Chance hat, so weit zu bringen oder so. Und dann ist das Schlimmste daran, wenn man dann auch noch sieht, dass diese Leute dann irgendwann erfolgreich werden.
Ja.
Also dass wahrscheinlich ihre Art und Weise, wie sie sich vorher verhalten haben, dazu geführt hat, dass sie dann auch noch tatsächlich erfolgreich sind. Wie nervig ist das bitte?
Es ist halt leider ein Weg, der zu Ruhm führt, dass man fake it until you make it macht. Dass man mit den Allüren anfängt und dann kommt der Rest nach. Damit habe ich auch verdammt viele Erfahrungen bei anderen Menschen gemacht, die wirklich anstrengend und belastend sind. Ich hab nicht mal Lust, davon zu erzählen, weil ich dann schlechte Laune bekomme.
Es ist auch wirklich wahnsinnig anstrengend, aber manchmal schaue ich mir das Spektakel auch ganz entspannt an und denke mir, okay, die haben da was in sich. Die haben da so eine Selbstliebe, sich selbst gegenüber. Selbstliebe ist vielleicht falsch ausgedrückt.
Ist völlig falsch, ja. Das ist geil. Man kann sich nicht selbst lieben und sich was wert sein, wenn man meint, man könnte den Ruhm durch Fake und Allüren herstellen. Das ist nämlich eigentlich eine selbstverachtende Verhaltensweise, finde ich.
Aber sie machen es, okay, die Tonalität ist nicht gut, ja, wie sie es machen, aber da steckt was drin, was ich mag, und zwar, dass man sich selbst es sich zugesteht und sagt, mir steht das zu, ich will das.
Mhm.
Und also, wie soll ich es erklären? Es gibt halt so sehr viele Persönlichkeiten, die sich ganz wenig zutrauen und zu ganz vielen Sachen immer sagen, das steht mir doch gar nicht zu. Oder sich es auch nicht zu Hause schön machen, weil man sagt, wozu denn? Ich lebe ja hier drin nur, so ungefähr.
Ja.
Und diese Leute, die da jetzt beschrieben worden sind, ne, die sind meistens, ja, auf der Tonalität ganz schrecklich, aber sie sind genau das Gegenteil. Die sagen, mir steht das jetzt hier zu, mir steht dieser Erfolg zu. Und ich werde das erreichen und ich werde das machen.
Und damit leben sie was Befreiendes vor, meinst du, ne?
Ja, auch wenn, ich mag es auch nicht, überhaupt nicht. Aber manchmal denke ich mir, ja, na klar, warum auch nicht? Also warum sollten sie so tun, als ob es ihnen nicht zusteht?
Es gibt aber eine sympathische Form davon. Auf TikTok gibt es öfter mal Videos, wo jemand anfängt mit, sind eh alles NPCs. Und dann macht die Person irgendwas Krasses, spielt Klavier oder sowas.
Was ist ein NPC?
Genau, darauf will ich hinaus. Also NPC steht für Non-Player Character. Und das ist einfach aus Spielen, aus Videospielen, Playstation, Computerspielen und so weiter. Figuren, die mit dir interagieren, die aber nicht von einem anderen echten Menschen kontrolliert werden, sondern von der künstlichen Intelligenz, vom Programm. Und das ist die Weltanschauung, die diese Leute da zum Ausdruck bringen. Hey, die ganzen anderen Menschen hier, die mir jetzt gerade zuhören oder mich sehen, wenn ich mich hier ausprobiere und frei bin, ne, mit irgendeiner Aktion, das sind alles keine echten Menschen, sondern halt, wir sind in einer Simulation und das sind Bots. Und dadurch gewinnen sie eine Freiheit, was total, also sie verlieren einfach ihre Angst und ihre Hemmungen, das ist es. Es enthemmt dich und das ist eine sympathische Art.
Ich weiß nicht, ich revidiere nochmal alles, was ich gesagt habe. Ich hasse das.
Was?
Ja, weil Warum? Guck mal, wenn du die anderen so behandelst, als ob sie Bots wären.
Nee, das ist ja der Punkt. Sie behandeln die anderen deswegen nicht so, sondern sie erlauben es sich. Das ist genau, Iris, du machst jetzt hier einfach gerade nur Rollenwechsel.
Ja.
Es ist genau das, was daran noch sympathisch gefunden werden kann, wenn man eben nicht es in den Ton im Umgang mit den anderen fließen lässt, sondern wenn man sich nur durch eine Weltanschauung gerade etwas erlaubt.
Nee, aber ganz ehrlich, das ist nämlich, was du gerade beschrieben hast, genau das Gefühl, was ich manchmal auf Veranstaltungen habe oder wenn wir irgendwo hingehen, wo es halt jetzt, ich sag mal, ein Branchentreffen ist oder sowas. Das ist so, dass oft so getan wird, als ob alle anderen Bots wären, außer die Person, die gerade redet.
Ja.
Und das macht ein komisches Raumgefühl. Jetzt mal ernsthaft.
Okay, dann lass es mich noch ein bisschen genauer sagen. Man kann das machen, weil man sich darauf einen runterholt. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Man kann es aber auch machen, weil man offensichtlich und nachvollziehbar Hemmungen hat, sich überhaupt zu trauen, was zu tun und sich damit hilft. Und das dann auch noch veröffentlicht, weißt du, die sagen das ja sogar. Mhm. Das fängt an mit, sind eh alles NPCs und dann geht's los.
Ja.
Das ist nicht herablassend, sondern
ein
Sprung ins kalte Wasser.
Okay, finde ich doch gut.
Du bist heute sehr, sehr schwankend.
Mir geht's übrigens besser.
Habe ich gemerkt.
Ich habe jetzt gemerkt, was mir gegen Magen-Darm hilft. Wut. Ich war nämlich wütend.
Auf?
Und auch gegen Kreislaufprobleme hilft es bei mir auch Wut.
Okay. Muss ich mir Sorgen machen? Oder? auf wen oder was warst du wütend?
Ja, auf mich. Dass das jetzt nicht funktioniert hat, aber das hat mich richtig fit gemacht gerade.
Scheint, als hättest du eine richtig gute, zuverlässige Lösung für ein scheiß Problem gefunden.
Ja, ich glaube schon. Also wenn ihr mal Kreislaufprobleme habt und euch schlecht fühlt, probiert mal aus, auf euch selbst wütend zu sein, weil irgendwie hat es meinen Kreislauf angekurbelt und jetzt geht es mir deutlich besser.
Es sprach die irre Iris.
Ich habe noch eine Sprachnachricht.
Hey Iris, ich musste gerade auf jeden Fall an eine ganz spezielle Person denken bei einer Story. Es gibt einen, mit dem habe ich zusammen Abitur gemacht, also er war mein LK. Und der ist danach, war der so bei so einem Dating-Coaching-Unternehmen, was wohl sehr erfolgreich war und hat da wohl viel Geld verdient auch. Und der hat jetzt sein eigenes Startup gegründet, irgendwie mit Unternehmensberatung oder irgendwie sowas. Und der postet immer so Bilder, wie er in einer Zigarrenlounge sitzt, mit der dicken Uhr am Arm und so einem Poserhemd bis zum dritten Knopf aufgeknöpft. Da denke ich wirklich immer, oh, so will ich bitte auf keinen Fall werden.
Oh, ich hatte auch so einen im Abi. Und der hat dann, mit dem habe ich mich im Abi fantastisch verstanden. Der war super. Und dann ein paar Jahre später habe ich bei dem auf Facebook so Bilder gesehen, wie er auf einer Yacht ist mit so ganz vielen anderen Idioten und dann Rolex-Uhren und einer fetten Zigarre und so. Mhm. Und ich frage mich dann immer, ist das nicht peinlich? Also wie kann man das denn?
Kennst du dieses Meme, ne?
Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
Aber das ist doch nicht cool. Also jetzt, ich kenne das wirklich nur als Meme, dass man sich mit einer Zigarre zeigt.
Ja.
Und mit einer Rolex und so, das ist ein Meme für mich. Das wäre niemals ernsthafter Erfolg. Erfolg würde man doch heute ganz anders irgendwie zeigen. Findest du nicht auch?
Absolut, ja. Was mich interessiert, wenn du sagst, im Abi habt ihr euch super verstanden, hast du dann eine Ahnung, wahrscheinlich habt ihr trotzdem nicht so eine enge Freundschaft gehabt, dass du das jetzt gut beurteilen könntest. Aber das ist doch der spannende Punkt. Warum ist er dann so geworden? Wenn du sagst, vorher war er super, was war dann der Grund?
Ich habe das jetzt ganz oft erlebt, dass Menschen, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe, dass ein ganz großer Teil von den Leuten später ganz anders wird. Die entwickeln sich in so eine Richtung hin, wo du dir denkst, huch, interessant.
Aber warum?
Weil ich glaube, dass die Zeit zwischen 15 und Anfang 20 ist fantastisch. Du bist so offen für alles. Du bist total offen, viele verschiedene Menschen kennenzulernen, viele verschiedene Lebensentwürfe kennenzulernen. Und so ab Mitte 20 wird es dann interessant. Also was bist du dann? Wie vertiefst du dich? Und ja, ich weiß nicht. Manchmal kann man da auch die Begeisterung für was Sinnloses dann haben, wie eine Rolex-Uhr. Und sich dann da so rein vertiefen und dann mit Mitte 40 feststellen, oh shit, vielleicht hätte ich doch vielleicht eine andere Ausrichtung wählen sollen, ja.
Ich habe diese Woche einen Satz gehört, der mir so gut gefallen hat. Und ich habe leider noch nicht dazu die Quelle geschickt bekommen. Die kriege ich noch nachträglich geschickt von jemandem, der mir das erzählt hat. Und der Satz ist, wir haben alle ein kleines Vögelchen in unserem Herzen und dieses Vögelchen ist eine Hure. Das ist aus einem Lied, das ist ein Zitat aus einem Lied, es ist ein israelisches Stück und da kommt das dann vor. Und ich finde das einfach sehr, sehr treffend für genau sowas.
Ja, stimmt.
Und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es einfach auch eine Zeit in unserem Leben, in der wir sehr beeinflussbar sind von den neuen Menschen, die nach der Schulzeit in unser Leben treten, die Werte, die ganz vehement an den Tag legen oder Werte auch in Anführungsstrichen bei manchen, dass uns dieses Hurenvögelchen in unserem Herzen ganz schön verführen können.
Also bei mir war es, wenn ich so ein bisschen selbstkritisch mal rangehe in der Werbung, da habe ich das auch gemerkt, dass das bei mir losging. Nicht die Rolex-Uhr, auch keine Zigarre, aber schon so dieses Genie-Denken. Mhm. Ich wollte unbedingt, dass ich so ein Bild von mir inszenieren kann. Aber natürlich irgendwie dann ehrlich, also dass ich das irgendwie ehrlich aufbauen kann. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass wenn zum Beispiel dann ganz junge Leute ankamen und die waren dann gerade im Praktikum und die haben nicht sofort gut gedacht und konnten das nicht sofort, dann haben die eine Abwertung innerlich bei mir gehabt.
Ja.
Und dann habe ich denen keine Chance erstmal gegeben. Und als ich das irgendwann mal über mich verstanden habe, dass ich mich da in so eine Richtung gerade hinbewege, die echt nicht gut ist, habe ich nur mal versucht, so die Kurve zu kriegen. Weil ich glaube, das ist wirklich nicht gut, wenn du dann nur hart und auf so ein Genie-Dasein aus bist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich glaube, dass das mit dem Genie-Dasein wirklich ein ganz großer Schlüssel und auch nochmal ein Fazit aus diesem Thema ist. Daran entscheidet sich, ob du mit deinem Ruhm so umgehst, dass du andere inspirierst, selber irgendwas zu wollen oder mit deinem Erfolg, muss ja kein Ruhm sein, völlig egal. Und das ist wirklich, lässt du die Tür hinter dir noch auf, dass andere auch hindurchgehen wollen und dass auch irgendwie sich befreien und größer werden wollen und was Tolles erreichen wollen. Oder, und das nenne ich dann Genie, aber mit einem negativen Gedanken dabei, schließt du die Tür hinter dir, keiner kann dich jemals erreichen und nachmachen, denn du bist so genial, du bist unfassbar gut. Du warst doch immer schon so, du bist so geboren, das ist einfach, das sind halt Gene, weißt du? So gut wirst du halt nie werden, da kannst du dich abstrampeln, das wirst du halt nicht. Ich mache Mozart den Vorwurf, dass er das zumindest über sich hat erzählen lassen. Ich weiß nicht, ob er selber das auch so über sich kolportiert hat, dass er einfach Wunderkind ist, weißt du? Guckt einfach irgendwie hoch ins Universum und da sind halt die Noten, die sind schon da. Und dann fallen die einfach in sein geniales Gehirn und in seine Hände rein. Statt wie Ed Sheeran, ja, ich mache gerade diese Hybris, Ed Sheeran und Mozart zu vergleichen, der in einem Interview transparent macht, und das meine ich mit diesem Bild, die Tür offen lassen, und sagt, ich war schon mal scheiße, ich habe schon mal so geklungen. Und dann spielt er das vor. Das macht für mich einen ganz gewaltigen Unterschied im Umgang mit Ruhm und Erfolg. Möchtest du damit auf andere Menschen befreiend wirken? Dass du was zeigst, was ihnen Einschränkungen im Weltbild nimmt, ja, und sie damit einlädt, oh, das in die Richtung kann ich auch oder ich kann selber irgendwas auch toll machen und damit Erfolg haben. Oder engst du andere ein und machst sie klein und kommunizierst mit deinem ganzen Auftreten, ha, ich habe eine Zigarre, du wirst nie so gut sein. Da unterscheidet sich für mich, wen finde ich, ja, also diese eine Frage, die wir gestellt haben, wer geht gut, wer geht schlecht mit Erfolg um? Ein fantastisches Beispiel für Umgang mit Erfolg ist Keanu Reeves. Das wird ja immer wieder gezeigt, wie er damit umgeht, ne? Wie zugewandt er mit anderen Menschen umgeht und wie wenig er sich auf irgendwas was einbildet.
Ich habe das übrigens, also bei Keanu Reeves finde ich auch, und ich glaube, bei ihm liegt es auch daran, dass er so krasse Schicksalsschläge in seinem Leben erfahren hat.
Richtig, das wird zumindest immer mit dazu erzählt dann.
Ja. Und ich habe von einer Bekannten, die mit Anke Engelke zusammengearbeitet hat, die hat mir auch erzählt, dass Anke auch so bescheiden sei. Mhm. Ich habe die ja nie kennengelernt, du auch nicht, ne?
Nee, aber ich habe auch Interviews gesehen, zum Beispiel mit diesem Pierre M. Krause. Da spricht sie auch extrem bescheiden.
Ja, und die eine Bekannte von mir hat auch gemeint, dass sie so, die haben zusammen gedreht.
Ja.
Und die hätte ja alles haben können, Fahrer und so. Mhm. Aber Anke ist einfach mit dem Bus nach Hause gefahren.
Ja.
Und ist da einfach sehr bescheiden, ruhig.
Ich habe mal mit einer Schauspielerin, die genau im Alter von Anke Engelke ist, einen Dreh gehabt. Und dann sind wir zusammen im Taxi nach Hause gefahren worden. Und ich weiß noch, dass ich auch angeboten habe, der Taxifahrer könnte mich halt irgendwo früher schon rauslassen und ich könnte den Rest öffentlich fahren, weil er sonst voll den Umweg gefahren wäre. Mhm. Wir zwei verschiedene Wohnungen hatten. Und die hat sich zu mir umgedreht und mich richtig angeschaut mit, sag mal, bist du bescheuert? Du wirst hier auf Produktionskosten würdest du nach Hause gefahren werden und du bietest sowas an. Gibt da halt ja, da gibt's solche und solche.
Ja. Ja. Wer ist es bei dir? Welcher Promi, würdest du sagen, ist super gut mit seinem Erfolg umgegangen?
Na, Keanu Reeves hatten wir ja gerade. Mhm. Ed Sheeran hatte ich schon als Beispiel. Ich würde ansonsten noch alle Leute nennen, die bei Extras, bei der Serie Extras, die ich auch empfehlen kann, da packe ich auch was in die Shownotes, da spielen ja Promis sich selbst in jeder Folge ein Promi. Da ist Kate Winslet dabei und so. Auf jeden Fall verarschen die sich selbst in den Rollen, in denen sie sich selber spielen. Und das ist, würde ich jetzt mal so als Pauschalantwort geben, ein wirklich guter, gelungener Umgang damit. Dass man eine Selbstironie hat und diese krasse, überhöhte Imagehülle, mit der man immer rumläuft, dass man die auch komplett persiflieren kann. Ben Stiller ist dabei, Robert De Niro ist dabei und die machen das alle auf eine Weise in jeder dieser Folgen, wo ich mir denke, das ist ein guter Umgang. Wer ist bei dir?
Ach, bei mir ist es Conan.
Ja.
Es ist, ich gucke mir alles von Conan O'Brien an und denke mir jedes Mal, fantastisch.
Und also der hat es auch, diese Selbstironie.
Der hat eine wahnsinnige Selbstironie und ich finde, der hat ein Talent dafür, zum Beispiel seine Assistentin Sona, so hervorzuheben, dass ihre Persönlichkeit dadurch zum Vorschein kommt, seine Persönlichkeit nochmal einen ganz anderen Glanz bekommt. Und das macht er mit allen möglichen Leuten aus dem Team. Und er baut immer wahnsinnig interessante Projekte auf. Er ist zugewandt. Er hat zum Beispiel in seinem Podcast, den kann ich sehr empfehlen, Conan Needs a Friend, kennen ja auch die meisten. Und er hat da eine andere Rubrik, also er hat ja meistens Gäste da, das sind irgendwelche Prominente. Mhm. Diese Folgen finde ich aber gar nicht mal so spannend, sondern ich liebe die Folgen, wenn Conan einen Fan sucht, also Conan Needs a Fan. Mhm. Und dann spricht er mit irgendjemandem aus der Welt, der einen besonderen Job hat oder irgendwas Besonderes macht. Das ist so wahnsinnig lustig und man merkt einfach, Conan braucht nicht die anderen Promis, um irgendwas Besonderes darzustellen. Sondern er geht über Inhalte.
Ja.
Er geht mit den Menschen inhaltlich ran und inspiriert dadurch total. Und jedes Mal, wenn ich mir eine Folge Conan Needs a Fan anhöre, habe ich gute Laune und fühle mich gut und fühle mich inspiriert und denke mir, okay, ich mache jetzt weiter.
Ja.
Und da, also, das weiß der gar nicht, der gute Conan, ne? Was der so für mein Leben mir so bringt. Der macht mir wirklich immer gute Laune.
Schreib ihm das doch mal, Iris. Vielleicht liest er das und falls ja, ich schätze ihn so ein, dass das für ihn, nicht weil es von dir speziell kommt, sondern einfach, wenn es von egal wem kommt, was Wunderschönes ist, weil ich ihn eben auch so einschätze, dass er gerne nicht beeindrucken, sondern halt bewegen will. Und dann hört er, dass er was bewegt. Ich glaube, dass ihm das was bedeuten würde.
Weiß ich nicht, aber ich bin da, das ist richtig schlimm bei mir, da bin ich... Ich finde ihn ganz toll. Ja, ich könnte mit dem nicht reden. Das, ich bin wirklich, wollen wir zum Outro?
Ja, ich habe einen ganz kurzen Moment nur aus einer griechischen Sage wieder. Keine ganze lange Geschichte, sondern nur so eine Momentaufnahme, die ich total passend finde zum Thema. Und zwar geht es nochmal um Odysseus. Das ist ja eine Geschichte voller Geschichten. Der Mann ist 20 Jahre unterwegs, 10 Jahre Trojanischer Krieg und dann 10 Jahre Irrfahrt. Da kann man überall was rauspicken und da eine Geschichte und hier eine Geschichte. Mir geht's um was, nach dem Trojanischen Krieg, nach diesen ersten 10 Jahren Kampf, in denen er ein Held war, toll gekämpft hat und sehr schlau war. Er war der auf die Idee mit dem Trojanischen Pferd kam. Da kommt er danach inkognito an einen Hof, an einen königlichen Hof, den Hof der Phäjaken. Und dort ist er bei einem Festmahl eingeladen, aber niemand weiß, dass er Odysseus ist. Und am Tisch beim Festmahl wird von einem blinden Sänger über die Heldentaten der Menschen im Trojanischen Krieg gesungen. Und es geht ganz intensiv in diesem Lied um Odysseus, um Achilles und Odysseus, die beiden größten Helden. Und an dieser Stelle muss Odysseus weinen, als er über sich selber hört, über seinen Ruhm und seinen Erfolg als Krieger. Und es ist das erste Mal, dass Odysseus weint. Nach so viel Leid, ne? Das ist ja furchtbar, was bis dahin alles schon passiert ist, aber er hat nie geweint und hier weint er zum ersten Mal. Und Hannah Arendt beschreibt auch diese Stelle und sagt, das ist eigentlich der poetische Beginn der Odyssee, weil ihm dadurch, dass andere seine Geschichte erzählen und singen, erst wirklich klar wird, dass er ein Held ist, dass er berühmt ist, dass er ein erfolgreicher Krieger ist. Und ich finde das so, es macht so eine Sache klar, dass Ruhm und Erfolg nichts Isoliertes ist. Du kannst das gar nicht für dich haben. Man braucht das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dieser Tür hinter dir. Lässt du sie auf, dass andere auch irgendwie inspiriert sein können davon, oder machst du sie zu und kapselst dich von der Welt ab. Und er merkt, dass er nicht abgekapselt ist von der Welt, dass er verbunden bleibt. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist das, warum er weint. Weil Ruhm und Erfolg halt angewiesen ist auf noch echte Menschen, die dir in die Augen schauen können, die es noch gibt.
War der nicht auch ein Fuckboy?
Was verstehst du unter Fuckboy?
Hat er nicht viel so rumgemacht, so, dass der eine nach der anderen hatte?
Es ist eine sexistische Geschichte, ja. Seine Frau, Penelope, bleibt zu Hause auf Ithaka und wartet auf ihn 20 Jahre lang und wehrt alle anderen Interessen von anderen Männern permanent ab und sagt, lasst mich in Ruhe, ich warte auf Odysseus. Der ist diese anderen 10 Jahre nach dem Krieg unterwegs und bleibt hier hängen und da hängen und bumst eine Nymphe nach der anderen. Ja, ja. Das ist, wenn du so Fuckboy verstehst, ja.
Wollt gerade nur nachfühlen, ob ich jetzt Mitleid mit seinen Tränchen habe. Oder vielleicht ihn doch noch mal ein bisschen in Frage stellen kann, was er so prinzipiell für eine Lebenseinstellung
der
hatte.
Der gehört so richtig in Frage gestellt für viele Dinge.
Ja, aber ich finde es einen richtig guten Abschluss für die Folge. Mir ist aufgefallen, Matthias, wir haben über ganz viele Sachen nicht gesprochen, über die ich gerne noch sprechen würde. So über Erfolg an sich. Ja, also ich habe da noch so viel. Lass doch noch irgendwann mal eine andere Folge dazu machen.
Ja. Aber diesmal wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge besprechen wollen. Lass uns das hier schon mal sagen, weil dann können schon mal Sprachnachrichten dazu kommen. Denn du kleiner Sack, du hast für die heutige Folge einfach zuerst die Story gemacht. Und dann, als ich nachgelegt habe und es dann auch noch so verkackt habe, ich habe einfach gar keine Sprachnachrichten bekommen. Kaum. Eine habe ich bekommen.
Jackie Chan. Weil das auch wirklich so eine Person ist, wo ich denke, ja, der Mann, der ist wirklich bodenständig und fame und kommt damit trotzdem gut klar.
Ich habe auch alle, die dann nicht in der Folge dann drankommen mit den Sprachnachrichten, das ist nicht, nee, das geht nicht ins Nichts. Wir hören uns alles an und das fließt auch immer mit in unsere Gedanken ein.
Ja.
Euer Gesamteindruck, deswegen uns, also vielen, vielen Dank, dass ihr da immer so rege mit dabei seid. Die nächste Folge soll Couple of Opinions heißen und zwar soll es darum gehen, wie kann man gut seine Meinung äußern? Was sind überhaupt Meinungen? Wie gehen wir kommunikativ mit dem Ganzen um? Also ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie wir die ganze Folge so richtig aufbauen. Aber es soll so in diesem Bereich stattfinden. Und du sagst jetzt, was die anderen für Sprachnachrichten schicken sollen.
Alles, was mit diesem Scheißproblem zu tun hat, ein Scheißproblem können wir auch wieder gebrauchen fürs Intro, aber speziell für Meinungen, schickt uns Sprachnachrichten entweder mit euren eigenen Meinungen zu irgendwas oder zu Erfahrungen, die ihr mit Menschen macht, die ihren größten Müll, den sie von sich geben, damit rechtfertigen, dass sie sagen, ja, ist halt meine Meinung.
Vielleicht habt ihr mal überlegt, wann überzeugt euch wirklich etwas? Woran liegt das?
Ja, oder wenn eine Meinung nicht unbedingt nur überzeugt, was dann? Also wofür ist sie gut? Wozu hören wir uns eigentlich unsere jeweiligen Meinungen an? Wir können es ja auch ins Positive bringen. Was ist der Wert von Meinungsfreiheit?
Schickt eure Nachrichten an den Instagram Couple of Kanal und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Folge teilt.
Teilt eure Meinungen über diese Folge in Sternebewertungen, in Kommentaren, gerne auch in der Story.
Wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Oh ja.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Wir wünschen euch auch, wenn ihr das selber wollt, Ruhm und Erfolg.
Tschüss.
Tschüss.